Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich wie immer. Amen. Meine Botschaft, die heißt heute, lass mich mal nachschauen, wie sie heißt. Genau. Gott zeigt dir Dinge, die kommen werden. Oder freu dich auf die Zukunft. Sagst, Pastor, freu mich auf die Zukunft. Hast du noch nicht in die Nachrichten geschaut? Doch. Trotzdem, freu dich auf die Zukunft. Oder falls dich diese Titel nicht ansprechen, habe ich noch einen für dich. Und zwar, Grashüpfer fressen keine Weintrauben. Okay, du kannst dir einen Titel raussuchen. Amen. Jetzt, bevor ich auf die Grashüpfer und die Weintrauben eingehe, folgendes. Als ich in meinen frühen 20ern war, das war in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Na, ich weiß, man merkt es mir kaum an, aber ich bin nicht mehr 20. Egal jetzt. War so, dass ich ungebunden war und einen Ruf von Gott hatte, das Evangelium zu predigen, aber keine richtige Plattform, um mich auszuleben, im Gegensatz jetzt zu heutzutage. Und so habe ich natürlich gebetet und dann hat sich eine Tür aufgetan auf die Philippinen. Philippinen. Das ist weit hinten, südchinesisches Meer und so, tief in Asien. Und ich habe mir gedacht, super, ich gehe dahin. Ich mache dort Missionar und habe dann also Pläne gemacht. Und dann ist was passiert. Ich saß damals in meiner Küche in München, in der Hauzenberger Straße 17. Und ich weiß nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall war ich plötzlich in einer prophetischen Schau. Der Herr hat mir Dinge gezeigt, die kommen werden, beziehungsweise nicht kommen werden in dem Fall. Was ist passiert? Plötzlich sitze ich in einer inneren Schau, die richtig massiv real war, in einem Flugzeug mit meinem Aktenkoffer in der Hand, in dem ich immer meine Bibel transportiert habe und so und andere wichtige Dinge. Also dreht sich um Arbeit und ich schaue nach vorne und ich weiß, ich bin jetzt unterwegs auf die Philippinen. Dort vorne sind irgendwo die Philippinen. Und dann einem Impuls folgend drehe ich mich um. Und der hintere Teil des Flugzeugs war nicht da. Der war durchsichtig, man konnte rausschauen. Und der Horizont hat sich gewölbt und hinter dem Horizont war Jesus riesig groß mit einem Taschentuch in der Hand, der mir hinterhergewunken hat. Und es war eine große Träne in seinem Auge. Also so richtig groß, weißt du? Und dann war ich wieder in meiner Küche in München in der Hauzenberger Straße 17. Und ich habe mir gedacht, also gut, dann gehe ich eben nicht auf die Philippinen. Ich bin nicht nach Osten gegangen. Einige Zeit später bin ich dann stattdessen nach Westen gegangen. Und habe mir ein Souvenir mitgebracht. Das sitzt in der ersten Reihe. Ja, ich bin in die Vereinigten Staaten gegangen, denn ich war offensichtlich noch nicht reif, auf die Philippinen losgelassen zu werden. Wisst ihr, man hält sich ja, wenn man Anfang 20 ist, für reifer als man ist. Ja, man hält sich vielleicht auch mit 60 noch für reifer als man ist. Das ist dann, man hat auf jeden Fall den Vorteil, schon ein paar Jahre auf dem Dach zu haben und ein paar Sachen erlebt zu haben und nicht mehr ganz so naiv zu sein wie am Anfang. Und sich vielleicht auch über seine eigenen Motive etwas besser im Klaren zu sein. Also manchmal gibt dir Gott eine Schau und sagt dir, was du tun oder auch nicht tun sollst. Manchmal muss man sich aber auch um eine Schau bemühen. Als ich, das war ungefähr vor 20 Jahren, da war ich in meinen frühen 40ern, als ich also so um die 42 war, bin ich mal, meine Frau war nicht dabei, mit den Kindern im Auto gesessen und wir sind nachts heimgefahren von der Oma nach Hause. Hat 2 Stunden gedauert ungefähr, weil wir nicht in der Nachbarschaft gewohnt haben. Und ich fahre jetzt an eine Kreuzung hin und schaue auf das gelbe Schild, das mir sagt, wo ich hinfahren muss. Und ich schaue und schaue und ich kann es nicht mehr lesen. Also nicht mehr schlüssig, richtig lesen, sondern das war alles so verschwommen. Hat es schon mal jemand erlebt? Es ist ein ekelhaftes Gefühl. Du denkst dir, was ist plötzlich mit meinen Augen los? Ja, bisher siehst du alles gestochen scharf oder wenigstens einigermaßen scharf. Und im nächsten Moment siehst du von einem Moment auf den anderen nicht mehr klar. Wisst ihr, was ich machen musste? Ich musste in den Laden fahren und mir eine Brille kaufen. Eine Sehhilfe, damit ich wieder klar gesehen habe. Na, die muss ich nicht ständig anhaben. Manchmal ist es auch gut, wenn ich sie nicht aufhabe, dann sehe ich nicht jedes Gesicht. Nah ran, also kurzsichtig in dem Sinn. Ja, also Sachen lesen, die kleingedruckt sind, die ultra super kleingedruckt sind, ist kein Problem. Nur Sachen, die weiter weg sind, ist es wieder was anderes. Zum Beispiel halt in der Nacht Ortsschilder und solche Sachen. Na, da habe ich dann eine Brille auf. Warum erzähle ich euch das? Ganz einfach, weil eine Schau wichtig ist, weil es wichtig ist, wie du siehst. Ja. Wisst ihr, was die meisten Wunder sind, die Jesus getan hat? Blinde geheilt. Das war seine Numero Uno Wunderwirkung. Jesus hat Blinde geheilt. Und Blindheit und so, weißt du, man kann auf mehrere Arten blind sein. Man kann natürlich im Natürlichen blind sein, dass man nicht mehr richtig sieht. Man kann aber auch geistlich blind sein. Und auf diese Blindheit würde ich vor allem heute eingehen. Auf eine innere Blindheit, die das Leben schwer macht. Okay? Denn ich bilde mir ein, dass der Herr dir heute Morgen die Brille putzen will. Die geistliche Brille. Eines der populärsten und wichtigsten und größten Gebete in der Bibel steht im Epheserbrief, Kapitel 1, Abvers 17. Dort betet Paulus für die Epheser, bei denen es eigentlich schon ziemlich gut lief. Dafür, dass Gott ihnen einen Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst geben möge und geöffnete Augen des Herzens. Wozu? Damit sie erkennen, wer Gott ist, wie Gott ist und was er ihnen alles geschenkt hat. Geöffnete Augen des Herzens sind extrem wichtig. Oder überhaupt eine Schau zu haben, was zu sehen, ist extrem wichtig. Ja, jetzt weniger Haare zu bekommen, ist jetzt nicht mein Problem, aber bei manchen, die grämen sich ganz furchtbar, wenn sie plötzlich weniger Haare haben. Oder wenn sie nicht mehr ganz so schnell die Treppen raufgehen können. Jetzt können sie nicht mehr, ja, er hat gut lachen. Ne? Er trägt sie besonders frei, seine Haare, weil sie nur wie lang sind? Ja, 3 Millimeter oder so. Ne? Oder manche grämen sich, weil sie jetzt nicht mehr in einem Satz mehr 2 Treppenstufen nehmen können. Das ist alles nicht so wichtig. Was viel wichtiger ist, ist, dass du die richtige Optik hast, dass du die Welt mit den richtigen Augen anschaust. Amen. Deswegen sagt Gott dir die Zukunft. Johannes Kapitel 16, Vers 13, wenn ich mich nicht irre, da steht, das Kommende wird er euch zeigen. Warum zeigt Gott uns das Kommende? Ganz einfach, weil er weiß, was für Trübsal uns auf dem Lebensweg alles begegnen wird. Da brauchst du einen Trost und einen Anker für die Seele. Und dieser Anker für die Seele ist die prophetische Schau. Gott will dir Dinge zeigen. In Sprüche Kapitel 29, Vers 18, da steht, ohne eine Vision geht ein Volk zugrunde. Wenn ohne Vision ein Volk zugrunde geht, dann geht ohne Vision auch ein Einzelner erst recht zugrunde. Du brauchst einen Plan für den Tag, du brauchst einen Plan fürs Leben. Wisst ihr, das Problem ist nämlich folgendes. Wenn du älter wirst und vielleicht sogar in Rente bist, dann kann es sein, dass deine Tage verplätschern. Und der Herr sagt zu dir heute Morgen, ich möchte nicht, dass deine Tage verplätschern. Dass sie verplätschern und du am Abend nicht weißt, was du am Tag getan hast. Der Herr hat immer noch Pläne für dich, der Herr hat immer noch gute Dinge zu tun für dich, deswegen brauchst du eine Schau. Deswegen, lass mich ganz praktisch sein, ist es gut für dich, wenn du am Morgen dir einen Plan für den Tag machst oder zumindest dir Ziele steckst. Eine Vision dir selber gibst. Okay? Was ist heute dran? Was kann ich machen? Und diese Dinge, die musst du dann ansteuern, die musst du tun. Wenn du ein Ziel hast, dann strukturiert sich dein Tag und plötzlich stellst du fest, dass du mehr machen kannst, mehr schaffen kannst, als du gedacht hast. Wenn du in den Tag hineinlebst, was ja genussvoll sein kann, was ja super sein kann, mal im Urlaub oder so. Oder wenn man genug Zeit hat, ganz allgemein, wenn man ungebunden ist, ja, dann kann es sein, dass man um 8 beginnt und um 21 Uhr fertig ist und in der Zwischenzeit da zum Eis essen gegangen ist und dies und das und jenes getan hat. Das ist ja alles schön und gut. Wenn du das kannst, prima. Nur, irgendwo musst du einen Plan gehabt haben und Ziele gehabt haben für den Tag und die abgearbeitet haben. Ansonsten bist du zum Schluss innerlich leer, unzufrieden und fühlst dich gelangweilt und bedrängt und bedrückt und weißt nicht genau warum. Weil du keine Vision hast. Ohne Vision, sagt das Wort Gottes, geht das Volk zugrunde. Was jetzt aber, wenn du keine göttliche Schau von Gott bekommst? Wenn Gott dir nicht eine Vision gibt, so wie es er mir seinerzeit gegeben hat. Na, der Vers geht noch weiter. Wohl aber, wenn es das Gesetz beachtet. Das Gesetz, das Salomo gemeint hat, ist natürlich das Gesetz von Mose, ist das Alte Testament, ist die Bibel, die sie damals hatten. Also, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, weil Gott nicht zu dir gesprochen hat, durch einen Engel, durch eine prophetische Schau oder sonst irgendwie durch ein direktes, starkes, inneres Reden, dann mach's anders. Dann lies die Bibel und leite aus ihr Verhaltensregeln ab. Lies die Bibel nicht nur, um dann zu sagen, ja, jetzt habe ich meine fromme Pflicht erfüllt, auf Wiederschauen, bis morgen. Sondern lies das Ding und schau, was sagt es jetzt mir? Was sagt es in meine, was sagen diese Sachen, diese Begebenheiten, was sprechen die in meine Situation hinein? Und ich garantiere dir, wenn du mit dieser Brille, mit dieser Sichtweise ans Wort Gottes rangehst, wird das Wort Gottes zu dir sprechen auf eine ganz neue Art und Weise. Plötzlich erkennst du Dinge, plötzlich merkst du, hey, das lebt ja dieses Buch. Ja, genau. Schon als Christ bist du nicht mehr wie andere Menschen. Da bist du jetzt geistlich lebendig und brauchst Speise. Und Jesus sagt, mein Wort ist Speise. Die ganze Bibel ist von Gott eingegeben und ist jetzt gut zur Lehre und zur Unterweisung und so weiter und so fort, ist jetzt Speise. Und wenn irgendwelche Neunmarklugen ankommen und sagen, ja, die Bibel ist ja total verfälscht, dann sagst du, Beweise. Beweise, weil die behaupten das, weißt du, ich kriege ständig Zuschriften oder Kommentare, wo drinnen steht, ja, die Bibel ist ja verfälscht, die ist ja angepasst und alles Mögliche. Und ich sage dir, ja gut, wenn sie also so verfälscht ist, dann gib mir mal ein einziges Beispiel. Schau, die Bibel ist nicht verfälschbar. Wisst ihr, warum nicht? Weil es so viele Abschriften gibt, antike Abschriften aus der Urzeit von 200 vor Christus, die Qumranrollen zum Beispiel. Da, wenn einer irgendwas ändert, dann fällt es sofort auf. Es gibt eine ganze Wissenschaft, die heißt Textkritik. Das heißt jetzt nicht Bibelkritik, wo man die Bibel in Frage stellt, sondern Textkritik, wo man sich die ganzen Texte, die ganzen Manuskripte und so weiter alle anschaut und auf Unterschiede vergleicht. Und dann stellt man fest, 5000 haben hier dieselbe Stelle und einer hat es hier anders. Wer irrt dann? Die 5000 oder der eine? Der eine, ne? Und so machen die das. Sie machen das Tag und Nacht und so finden die raus, dass die Bibel also vorliegt, wie sie seit Jahrtausenden vorliegt. Dann als jetzt einer ankommt und sagt, Bibel ist verfälscht, dann musst du fragen, warum? Warum willst du das glauben? Weil die Bibel sagt von sich selber, dass sie von Gott eingegeben ist und nützlich ist, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit und so weiter. Wo steht es? 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Lies mal nach. Gott hat sein Auge auf seinem Wort und es ist nicht verfälschbar. Ganz, ganz wichtig, dass der Herr dir Dinge zeigt, die kommen werden, denn es kommen Schwierigkeiten auf dich zu. Und wenn du dann weißt, was Sache ist, dann kannst du diese Schwierigkeiten überwinden. Dann sind die nicht mehr so schlimm, dann ist es nicht mehr so übel. Eines Tages kam der Prophet Samuel ins Haus von Isai und hat gesagt, einer von deinen Söhnen, er hat nicht gewusst welcher, ist der nächste König. Isai hat seine Söhne antreten lassen, jeden Einzelnen. Und der Herr hat jeden Einzelnen verworfen. Und dann war Samuel fertig mit den Söhnen und hat gesagt, der Herr hat keinen erwählt, gibt es noch einen. Dann haben sie sich alle etwas betreten angeschaut und haben gesagt, ja, wir haben noch einen. Der Jüngste, der allerhöchstwahrscheinlich das Produkt einer Affäre des Vaters war, weil er anders aussah als die Brüder und so. David spricht dasselbe in den Psalmen mal drüber, ich weiß die Stelle jetzt nicht ganz genau. Aber er spricht drüber, dass er in Sünden empfangen und in Sünden geboren ist. Bei ehelichen Kindern ist es anders. Ja, kannst du selber nachschauen, David spricht darüber. Auf jeden Fall kommt David dann zur Tür rein, derjenige, den seine Familie ein wenig verachtet hat, den sie nicht wirklich dazugezählt haben, der nicht stattlich aussah, sondern der nach Schaf gerochen hat, Stroh in den Haaren hatte, der kam zur Tür herein und der Herr spricht zu Samuel, salbe ihn, denn der ist es. Und dann salbt bald so unser Samuel den und für David verändert sich die Welt. Plötzlich umgibt ihn Glitzerstaub, der Geist Gottes kommt auf ihn und alles ist anders. Er weiß jetzt, ich bin der nächste König. Und dann verfliegt die Salbung wieder. Und dann schaut der Vater ihn an und sagt, so David, jetzt sind wir fertig mit dir. Jetzt gehst du wieder. Der Schafstall muss noch ausgemistet werden. Und dann geht der nächste König mit dem Mistschaufel und schaufelt Mist. Und das hat er noch lang gemacht. Jahrelang. Nur, der hatte jetzt eine andere innere Schau. Geht's mal, wenn seine Brüder ihn blöd angemacht haben. Und es ist in der Bibel überliefert, dass sie ihn blöd angemacht haben. Hat er gewusst, macht mir gar nichts, eines Tages bin ich der König. Und ich muss mich überhaupt nicht mit Ellbogen da um dieses Amt bemühen. Ich muss hier den König nicht wegputschen vom Thron. Der Thron kommt zu mir. Oh, es ist super. Oh, happy day. Und dann hat er angefangen zu singen und hat ein ganzes Psalmbuch vollgeschrieben mit Liedern. Warum? Weil er eine Schau der Zukunft hatte. Amen. Hast du auch eine Schau deiner Zukunft? Du sagst, oh nein, muss ich nicht mehr, ich bin zu alt für den Quatsch. Nee, eben genau nicht. Der Herr sagt zu dir heute Morgen, du bist nicht so alt und ich habe gute Sachen für dich zu tun. Mach dich nützlich. Und wenn der Herr nicht direkt zu dir sagt, mach dies, das oder jenes, dann setz dich hin und frag dich, was könnte ich heute Nützliches tun? Zum Beispiel für den Pastor beten oder so. unkompliziert, unterkomplex, leicht, hoffe ich. Und dann wird es schon was. Okay, du kannst dich nützlich machen und es ist gut. Es ist gut, es ist gut. Für David verlief das Leben unspektakulär, bis er eines Tages auf Goliath traf. Und in Goliath hat er dann den König so richtig rausgelassen. Er hat den Goliath umgefaustet. Beziehungsweise hat er gar nicht gemacht, er hat ihn mit einem Stein umgeschleudert. Und dann lag er da. Wisst ihr, der Stein, also David heißt auf Deutsch der Geliebte. Unser Geliebter ist Jesus. Der Stein, mit dem er schleudert, ist das Wort Gottes. Und Goliath ist ein Symbol für die alte Schlange und den Teufel. Muss man nachschauen, da steht sogar in der Bibel drinnen. Der hat ja einen Schuppenpanzer an. Dachte mal, ganz interessant, ein Schuppenpanzer. Und ist nicht die alte Weissagung aus dem 1. Mose Kapitel 3, du wirst ihm die Fäße zermalmen, er aber wird dir den Kopf zermalmen, also der Same der Frau, der Messias, wenn er kommt. Und was hat David gemacht, als Goliath am Boden lag? Er hat ihm den Kopf zertreten, indem er ihn vom Rumpf getrennt hat. Ja, und auf diese Art und Weise ist David eingetreten in seinen eigentlichen Dienst und hat dann also triumphiert. Aber dann kam Saul und hat ihn durch die Gegend gejagt, weil Saul ihn als einen Konkurrenten betrachtet hat. Deswegen, wichtige Sache, wenn der Herr zu dir etwas gesagt hat, zum Beispiel, du wirst eines Tages im Fernsehen sein, du wirst eines Tages dies oder jenes machen, du wirst eines Tages deine eigene Firma haben, du wirst eines Tages was weiß ich was machen, dann erzähl es nicht allen. Denn es kann sein, dass die nicht so reagieren, wie du denkst, dass sie reagieren. Es kann sein, dass die dich dann durch die Prärie jagen, so wie das Saul mit David gemacht hat. Also lieber ein wenig die Klappe halten und sich selber privat vom Herrn freuen. Und weise sein. Amen. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Altes bekanntes Beispiel ist unser Josef. Josef wusste, ich bin super begabt, ich bin überbegabt. Ich werde eines Tages die Firma übernehmen, denn ich bin einfach ein Organisationstalent. Und Gott hat mir einen Traum gegeben. Er hat mir sogar zwei Träume gegeben, wie sich Sonne, Mond und Sterne von mir, von meinem Stand verneigen werden. Mama und Papa und die Brüder verneigen sich vor mir. Und die Garben auf dem Feld werden sich auch von mir verneigen, von meiner Garbe. Und der war noch so dumm und hat es allen weitererzählt. Ihr werdet eines Tages euch vor mir verbeugen. Und die haben gesagt, hey, du spinnst wohl, und haben ihn nach Ägypten in die Sklaverei verkauft. Und als er dort in der Sklaverei war und dort im Gefängnis dann zum Schluss war, man hat ihn verurteilt für eine Vergewaltigung, die er nicht begangen hat, meine Güte. Blöd, ne? Wenn man deinen Ruf ruiniert. Da saß er dann im Gefängnis und was hat er gemacht? Er hat sich gestärkt. Gestärkt mit der Weissagung. Der Herr hat mir die Schau gegeben. Ich weiß es, eines Tages werde ich etwas zu sagen haben. Eines Tages werde ich organisieren. Eines Tages werde ich mich ausleben können. Eines Tages werde ich Top-Manager sein. Werde ich sein. Werde bei Gott. Und ich mache mich jetzt gleich mal hier nützlich im Gefängnis. Da haben sie ihm die Leitung des Gefängnisses anvertraut. Dem Gefangenen. Naja, wir wissen, was passiert ist. Nach einiger Zeit, nach einigen Jahren ist er dann vor den König gekommen, hat eine Audienz bekommen vom Pharao. Und der Pharao war so begeistert von seinem Wirtschaftsplan, den er entworfen hat, dass er ihn gleich angestellt hat und zum wichtigsten Minister gemacht hat. Und plötzlich ist er angekommen gewesen. Probleme hat es gegeben. Ja? Man hat ihn verprügelt, man hat ihn in die Zisterne gesteckt, unseren Josef. Man hat ihn ins Gefängnis gegeben, man hat ihn verleumdet. Man hat seine Existenz nach allen Regeln der Kunst ruiniert. Und es hat nicht geklappt. Er hat gewonnen. Ist es gut oder ist es gut? So, wenn jemand also versucht, deine Existenz zu ruinieren, dann ist es erst recht wichtig, dass du eine Schau von Gott hast im Herzen, dass du weißt, was Gott von dir will, was Gott für dich hat. Sehen wir es mal so. Amen. Also, wenn Gott dir keine direkte persönliche Schau gegeben hat, dann sei froh, dann sind die Probleme, die auf dich zukommen, wahrscheinlich nicht so groß. Wenn Gott überdeutlich zu dir spricht, so wie zu David oder zu Josef, dann kannst du davon ausgehen, dass es so richtig hart zur Sache geht. Da, 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 da. Amen. Ja, übrigens, Jesus hat ja einen Plan, ist euch das bewusst? Jesus hat nicht jeden Tag aufgewacht und hat sich gedacht, oh, ich liebe heute mal in den Tag hinein. Hat er nicht gemacht, sondern er hat tatsächlich gesagt, Lukas Kapitel 13 irgendwo, ich muss wandern, bis ich dann eines Tages nach Jerusalem gehe, um dort in Jerusalem gekreuzigt zu werden, zu sterben und wieder aufzuerstehen. Und das hat er durchgezogen. Paulus nach der großen Erweckung in Ephesus. Er hat die Stadt ja aufgerollt. Ephesus war eine der wichtigsten Städte im Römischen Reich. Eine der vier wichtigsten Städte. Rom, Antiochien, Ephesus und Köln. Ne? Ja, kein Witz. Na, diese Stadt Ephesus, die hat der aufgerollt, das war phänomenal. Eines der großen Wunder der Welt, der Diana-Tempel, war in dieser Stadt, ein gewaltiges Heiligtum. Das hatte 50 Jahre, nachdem Paulus fertig war mit Ephesus, keine Anbeter mehr. Götzentempel in der Stadt, der wichtigste Tempel in der Gegend, hat keine Anbeter mehr, weil das Christentum in die Stadt kam. Pfumm. Hammer. Na, und Paulus, der macht also da, baut Gemeinde, bis die Gemeinde viele 10.000 Mitglieder umfasst. Und irgendwann wird ihm langweilig. Als dies vollendet war, die Erweckung, hat er einen Plan gemacht. Ich muss jetzt hier dorthin gehen und dahin gehen und hierhin gehen. Und dann hat er losgelegt und hat ist weitergezogen. Das musst du dir mal vorstellen. Der hat einen Plan gemacht und ist weitergezogen. Der hat geplant mit seinem Kopf und im Gebet natürlich. Du musst also nicht immer warten, bis Gott ein Signal in dein Herz hineinfunkt, sondern schau einfach, was du jetzt gern tun würdest. Kann sein, dass dort ein Segen für dich ist. Dass Gott möchte, dass du auf dem Gebiet aktiv wirst. Wenn dir plötzlich eine Begeisterung für Kochen oder was weiß ich was oder Backen oder solche Dinge entdeckst in dir. Es kann sein, dass der Herr dich da in der Richtung besonders segnen will dann. Was weiß ich, vielleicht wird ja sogar ein Geschäft daraus. Wer weiß. Solche Dinge gibt's. Bevor wir zu den Weintrauben gehen. Im 1. Samuel Kapitel 3, Vers 1, da sieht Samuel als Jugendlicher oder vielleicht sogar noch als Kind, seine erste prophetische Schau, oder er hört eine Stimme. Er hört die Stimme Gottes im Tempel, in der Stiftshütte damals noch. Er lag also dort als Diener der Stiftshütte, als Diener der Priester und so weiter. Mitarbeiter quasi als Mesner, würde man heute sagen, als Mitarbeiter in der Gemeinde. Lichte also vor dem Heiligtum. Plötzlich hört er eine Stimme. Samuel, Samuel. Und er denkt, sein Chef ruft ihn. Und er geht rüber zum Chef, Eli, und sagt, zum Hohepriester, und sagt, du hast mich gerufen. Der sagt, nö, geh wieder und leg dich hin und schlaf. Nach einiger Zeit kommt Samuel wieder und sagt, du hast mich gerufen. Er sagt, nö, geh wieder. Und dann kommt er wieder und sagt, du hast mich doch gerufen. Und dann merkt Eli, blitzschnell wie er ist, der Herr hat ihn gerufen. Ja, also Samuel, pass auf. Wenn die Stimme wiederkommt, sagst du, sprich, Herr, hier bin ich, dein Diener hört. Und das macht er, und so wird Samuel zum Propheten. Und es heißt, dass keins seiner Worte zu Boden fiel. Also der war ein wichtiges Orakel Gottes, um dieses Wort mal zu benutzen. Aber es heißt außerdem in 1. Samuel Kapitel 3, dass damals zu der Zeit eine Vision selten war und ein Gesicht nicht oft geschah. Damals gab es keine Träume und keine Visionen. Gott hat einfach so nicht gesprochen. Warum nicht? Ich sage euch warum. Weil diese Generation gottlos war. Weil sie zwar in die Kirche gingen, aber mehr um dort kirchweih zu feiern und nicht um wirklich Gott zu suchen. Ja, die sind auf die Feste gegangen, auf die Kirchweihfeste, das ist alles wunderbar gewesen, aber in der Kirche zuzuhören und Gott zu sich reden zu lassen, das haben sie nicht gemacht. Die Söhne des Hohepriesters, die haben mit der Bedienung gepennt, ja, und lauter so Zeugs, die haben unterschlagen, die haben geklaut, was das Zeug hält und so. Und Gott war sehr, sehr unzufrieden mit denen. Und das Resultat dieser Gottlosigkeit war, dieser Ferne von Gott, war, dass keine göttliche Schau mehr da war. Das ist bedauerlich. Wenn du also auch empfindest, Gott spricht nie zu dir, Gott spricht einfach nie zu dir, dann überleg mal, stehst du vielleicht irgendwo auf dem Schlauch? Tust du vielleicht irgendwo etwas, von dem du ganz genau weißt, dass es Gott nicht gefällt? Was Unbiblisches, was Unchristliches. Aber du hast es verdrängt. Du tust einfach so, als würdest du es nicht tun und als würde Gott es auch missachten und übersehen. Aber ich sage dir mal eins, Gott liebt die Wahrheit. Vor allem die Wahrheit im Herzen. Und wenn du dir da selber was vormachst die ganze Zeit, dann kann es sein, dass er wartet, bis du aufhörst, dir was vorzumachen, ganze Sache machst mit ihm, um Vergebung bittest, und dann plötzlich tritt Samuel in dein Leben hinein und das Wort Gottes fließt wieder. Amen. Danke für das donnernde Amen. Ja. Stimmt trotzdem. Amen. Okay, und jetzt endlich zu den Weintrauben. Ich gebe zu, auf dem Golfplatz wachsen keine Weintrauben, aber macht jetzt nichts. Noch einmal, in Sprüche Kapitel 29, Vers 18 heißt, ohne Vision geht ein Volk zugrunde. Du brauchst eine positive Schau der Zukunft. Viel zu viele Christen, viel zu viele auch Prediger, geben den Leuten keine positive Schau der Zukunft. Sie sind wirklich gut in der Analyse, zu sagen, was alles nicht stimmt und wo es überall klemmt und was für Krawallchaoten hier unterwegs sind und wie töricht die Regierung ist. Und so. Das mag ja alles richtig sein, das mag ja alles stimmen. Du hast trotzdem eine positive und eine gute Zukunft. Schau, das Wort Gottes sagt es wirklich. Er sagt wirklich, wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Ihr erinnert euch an die Kreuzigungsszene. Da hängt Jesus und links und rechts von ihm sind zwei Israeliten, die auch mit gekreuzigt wurden. Der eine, der verflucht Jesus und der andere sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, und Jesus spricht ihm die Erlösung zu. Du wirst mit mir im Paradies sein. Mich hat diese Szene an eine andere erinnert, die wir im 4. Mose Kapitel 13 finden. Dort sehen wir die Kundschafter, wie sie aus Kanaan zurückkommen. Und sie haben eine riesengroße Weinrebe abgeschnitten. Die Weinrebe hängt zwischen zwei Israeliten. Der eine links, der andere rechts, und so tragen sie diese Weinrebe. Eine mannsgroße Weinrebe. Und du sagst, sowas gibt's nicht. Doch, es gibt's wirklich. Ich habe schon Fotos davon gesehen. Es gibt wirklich Weinreben, die aus irgendeinem Grund, vielleicht ist der Boden so oder das Gewächs eben so, die sind wirklich mannsgroß. Nicht eine Weintraube, sondern die ganze Rebe. Ihr wisst, was ich meine. Na? Gibt's. Und wenn ihr euch erinnert, Mose hat seinerzeit Kundschafter nach Kanaan gesandt, weil Gott gesagt hat, dieses ist euer Land, das ist das Land, in dem ihr aufblühen werdet. In diesem Land sind Häuser für euch drinnen, die wunderschön sind, die ihr nicht habt bauen müssen. Da sind Weinberge drinnen, die ihr nicht habt anlegen müssen. Da sind Äcker drinnen, die bestellt sind, die ihr nicht habt anlegen müssen. Und ich werde die euch geben. Ich werde die Bewohner vor euch vertreiben, durch die wilden Tiere und so weiter. Und manchmal auch durch Krieg. Und ich werde euch dieses Land geben. Ich werde euch dieses gute Land geben, das gute Land Kanaan. Das gelobte Land mit großem G. Gelobtes Land, das gelobte Land. Und Mose hat sich gedacht, naja, wir schenken da jetzt Kundschafter rein und lassen die das Land anschauen, dann kommen die wieder und geben dem Volk eine positive Schau der Zukunft. Eine positive Schau des gelobten Landes. Die machen das eigentlich richtig, also die Leiter, Mose, Aaron und so, die machen das richtig. Und dann nehmen sie auch nicht Hinz und Kunz, sondern sie nehmen die Fürsten der Gemeinde, also Leute mit Ansehen aus den verschiedenen Stämmen, aus den 12 Stämmen. Die nehmen sie, bilden sie als Kundschafter aus, dann senden sie ins Land, schaut 40 Tage lang an, wie es dort ist und wie das Land liegt und wie die Städte sind und überhaupt, schaut mal. Und dann kommt ihr und erstattet uns Bericht. Was wollte der Herr, der ihnen gesagt hat, das ist euer Land? Er wollte, dass sie einen positiven Bericht bringen. Amen. Schau, wenn du in die Bibel hineinschaust, das ist dein gelobtes Land, dann sollst du nicht die ganzen Verdammnisschriftstellen anschauen, sondern die positiven Verheißungen. Die gelten dir, wenn du mit Gott gehst. Amen. Und jetzt suchen die also und schauen herum und sind begeistert von diesem Land. Sie sind begeistert. Und dann sehen sie diese Weinreben und sie schneiden eine davon ab, denn mehr können sie nicht tragen. Und dann tragen sie die. Und ich sage euch jetzt mal was. Aus dieser Weintraube macht man ja Wein, richtig? Und Wein symbolisiert das Blut. Speziell das Blut für uns, das Blut des neuen Bundes, richtig? So diese riesengroße Weintraube, dieser Segen, der da hängt, symbolisiert Jesus. Und irgendwie passt es poetisch, ja, dass da links und rechts einer gekreuzigt wurde, so wie links und rechts einer war, der diese Weinrebe da getragen hat. Jesus symbolisiert diese Weinrebe symbolisiert Jesus. Den Segen. Schau, wenn du nämlich Jesus in dein Leben aufnimmst, dann schenkt Gott dir diese überdimensionierte Weinrebe, einen Bereich des neuen Lebens. Mei. Finde ich richtig gut. Also sie bringen, es ist gut, es ist richtig, es ist weise. Sie bringen also diese Weinrebe mit und kommen ins Lager und alle sind begeistert. Die Gruppe der Kundschafter steht auf einem Hügel oben drauf und dort sieht das ganze Volk die Weinrebe. Und Mose sagt, so sieht's dort aus, das gehört euch. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Mose und Aaron, die stellen eine positive Zukunft vor. Die geben einen positiven Blick aufs Land. Sie sagen, ja, es werden Kämpfe kommen. Und es stimmt, es wohnen ein paar Riesen drinnen. Aber Gott, der Herr höchstpersönlich, hat uns aus Ägypten der Sklaverei gebracht, um uns in dieses Land der Verheißung hineinzubringen. Wir können das. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Und dann stieg den 10 Kundschaftern von 12 ihre Notorietät, ihre Bekanntheit zu Kopf. Sie sahen die Leute vor sich und die Leute waren jetzt ganz gebannt und haben auf ihren Reisebericht gelauscht. Und dann haben die angefangen, spektakulär zu werden. Die haben nicht mehr sich daran erinnert, dass ihre Aufgabe hier ist, einen positiven Entwurf für Zukunft zu geben, sondern sie haben angefangen zu fabulieren. Ja, das Land ist gut, es stimmt wohl, aber es wohnen Riesen darinnen. Und das Land, das ist ein brutales Land. Dieses Land, das frisst seine Einwohner. Man geht da einfach spazieren, plötzlich geht die Erde auf, wumms, man versinkt, dann bumm, geht die Erde wieder zu, rumpelt und pumpelt ein wenig und dann ist der Bürger weg. Weg. So ein Land ist das. Und sie machen den Leuten Angst. Sie machen den Leuten Angst vor dem verheißenen Land. 2, Josua und Kaleb. Es sind allerhöchstwahrscheinlich die beiden, die die Rebe getragen haben. Die anderen hatten einfach keine Energie für sowas, versteht ihr? Die anderen 10 hatten keine Energie. Josua und Kaleb dagegen, die wussten, wir brauchen Anschauungsmaterial. Wenn die anderen hier anfangen zu reden und ihren Quatsch verzapfen, dann müssen wir denen zeigen, was Sache ist. Und so haben also Josua und Kaleb dieses Ding, diese Rebe mitgebracht, um Anschauungsmaterial zu haben. Für die Leute, damit die einen Grund haben zu glauben. Schau, deine Weinrebe, deine Garantie des Segens, dass es wirklich jetzt gut weitergeht, ist Jesus, der gestorben ist und auferstanden ist. Seine Auferstehung, die wird sogar von Wissenschaftlern, ja, wenn sie es zugeben wollen, nicht mehr wirklich bezweifelt, weil einfach zu viele Indizien dafür sprechen. Man kann nicht mit naturwissenschaftlichen Mitteln beweisen, dass Jesus auferstanden ist, aber mit Mitteln der Rechtswissenschaft kann man das sehr wohl. Wenn man die Umstände betrachtet und die Indizien anschaut, dann muss man davon ausgehen, Jesus ist wirklich auferstanden von den Toten. Und wenn einer von den Toten aufersteht, wenn hier eine Rebe im Lager ist, ja, dann gibt es noch einen ganzen Weinberg für uns andere auch. In anderen Worten, dann werden auch wir auferstehen. Und wenn Gott uns die Auferstehung schenkt, dann schenkt er uns auch die ganze Welt mit ihr. Ja, wenn Gott mit uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Ja, Josua und Kaleb springen auf und sagen, hört nicht auf diese Schwätzer, wir schaffen es. Gott hat uns das Land gegeben. Wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Er wird uns im Triumphzug umherführen, das wird er machen. Ja, wir müssen kämpfen, wohl, wohl, aber schaut mal diese Rebe an. Es gibt da Beute zu machen. Gott hat dieses Land für uns gegeben. Wichtig, dass du dasselbe machst mit dir. Dass du dir die guten Verheißungen Gottes so zu Gemüte führst. Dass du für dich selber einen positiven Entwurf der Zukunft hast. Hast du den? Oder wenn du in die Zukunft schaust, siehst du dann immer nur Elend, Elend, Elend. Und ich gebe es zu, im Land, in unserem ganzen Land, in der Gesellschaft, kann es wirklich schlechter werden müssen, bevor es wieder besser wird. Aber auch da sage ich, Gott erhört Gebet. Und es kann sein, dass er die größten Armleuchter halt ganz einfach in ihre verdiente Rente oder Pension oder was auch immer schickt und bessere an ihre Position bringt. Die ganze Zeit, die du hernimmst, um drüber zu jammern, kannst du auch hernehmen, um drüber zu beten. Du musst allerdings dann halt glauben, dass der Herr mit dir ist und dein Gebet. Interessiert es an deinem Gebet? Dann wisst ihr, die Tatsache ist, hey Leute, come on. Die Tatsache ist ganz einfach die, dass viele sich gern beklagen, gern beschweren, gern krakeelen, gern sagen, wie blöd alle sind, weil es irgendwie therapeutische Wirkung hat, verstehst du? Kurzfristig. Langfristig passiert was mit dir. Langfristig erzeugst du ein negatives Bild der Zukunft und es bringt dich um. Woher weiß ich das? Ich habe nachgeschaut, was mit den Kundschaftern passiert ist, die Schlechtes über das Land, über das gute Land, das Gott für das Volk hatte, gesagt haben. Also, diese Kundschafter, die haben ein böses Gerücht aufgebracht über das gute Land. Und was ist passiert? Eine Plage brach aus unter ihnen. und sie wurden abgeräumt, weggefegt, sie wurden zum Verstummen gebracht. Gott hat da nichts gekannt. Gott hat da nichts gekannt, hast du das gehört? Der hat die Leute, die den Leuten den Glauben geraubt haben, abgeräumt, brutalst abgeräumt. Die sind gestorben. Von den 12 waren noch 2 übrig, die den Geist des Glaubens hatten. Und die sind dann auch 40 Jahre lang lebendig geblieben und haben noch angefangen, dieses Land einzunehmen. Die konnten das nämlich, weil Gott für sie gekämpft hat. Kaleb, 40 Jahre später dann, als sie endlich das Land eingenommen haben, hat Kaleb, einer der beiden, gesagt, hey Josua, der mittlerweile, einer der Kundschafter, der mittlerweile zum Chef an Moses Stelle aufgestiegen ist, wundert mich überhaupt nicht. Kaleb hat zu seinem alten Kollegen, zu seinem alten Kundschafterkollegen Josua gesagt, du siehst du das, dieses Riesennest, Hebron, Kiriat Arba, diese Gegend will ich haben, gib mir diesen Hügel, gib mir diesen Berg. Der war von den Riesen nicht im geringsten beeindruckt. Der stand nicht da und hat sich beschwert, hat sich nicht ins Zelt zurückgezogen, als Goliath auftrat, sozusagen. Ja. Und hat gedacht, oh, wir können nicht. Der hat gewusst, ich kann. Dann hat er seinen Tarzanschrei losgelassen und hat die Stadt eingenommen. Mit über 80. Wisst ihr, da steht, wir sind ja Erwachsene, da steht, meine Kraft ist nicht geschwunden und ich bin immer noch stark zum Eingehen und zum Ausgehen. Muss ich jetzt nicht weiter vertiefen. Josua und Kaleb, die waren im Alter noch saftvoll und grün. Finde ich gut. Weil wisst ihr, irgendwann winkt ja mal das Ablaufdatum. Irgendwann winkt ja mal der Grabstein und sagt, ich warte auf dich, es fehlt nur noch das Datum. Da ist es gut, wenn du weißt, dass der Herr mit dir ist, und zwar bis zum Schluss. Aber nur dann, wenn du eine positive Schau der Zukunft hast. Wenn du die nämlich nicht hast, dann kann es sein, dass du vor der Zeit an deiner Negativität stirbst. Wenn du allerdings eine Schau der Zukunft hast und noch Ziele und Pläne hast, auch im Alter, dann kann es sein, dass du mit 80 noch so fit bist, dass du 60-Jährige und 40-Jährige im Staub zurücklässt. Wisst ihr, mir ist da unser Freund Waldemar, der Waldemar Sadatschuk, ein Vorbild. Ich habe es nicht erwähnt, aber er ist jetzt 89 Jahre alt. Er ist fast 90 und stand hier auf der Bühne und hat noch Glauben versprüht. Auf seine verschmitzte Art, er war ja vor einigen Wochen bei uns. Einer der Gründer des AVC, eines Hilfswerks, das wir unterstützen, das dort die Missionare hat, wo wir sie nicht haben. Wir unterstützen dann die Logo, wir sparen uns da eigene Verwaltung und so weiter, um dort ein Missionswerk aufzubauen, machen wir alles nicht. Wir unterstützen einfach die das schon machen. Und ich sitze mit dem zusammen, ja, und lass mich von dem bereden. Es ist einfach super, wenn du siehst, was der alles macht. Bevor er zu uns kam, kam er gerade aus Sibirien zurück, wo er allein und ohne Begleitung hingeflogen ist. Mit 89. Na, und letztes Jahr, als er da war, oder vor einigen Monaten, als er hier war, da kam er gerade aus den Vereinigten Staaten von der Konferenz zurück. Ich sage euch mal eines, der hat Pläne und Ziele und die geben ihm Saft und Kraft und deswegen ist er noch so scharf im Kopf, deswegen ist er noch so fit beim Laufen, ja, deswegen hat er noch so einen federnden Schritt und alles, meine Damen und Herren. Wenn der sagen würde, ach, es kommt nichts mehr, ich garantiere euch, innerhalb weniger Tage, Wochen, Monate wäre es aus mit ihm. Glaubst du das? Es gibt dir Leben. Denk ans Wort Gottes. Diejenigen, die Zukunft schlecht gemacht haben, die keine Vision für die Zukunft hatten, die Gott böse genannt haben und die gesagt haben, die Welt geht zum Teufel und wir stecken mittendrin, die sind abgeräumt worden, die sind gestorben, die sind vor der Zeit gestorben. Diejenigen aber, die gesagt haben, Gott ist mit uns, wer kann gegen uns sein? Wir sind mehr als Überwinder. Der Herr überwindet für uns und wir rufen Hurra und rennen ihm nach. Das ist unsere Aufgabe. Ihm zu danken, ihn zu loben, ihn zu preisen und er siegt für uns. Das ist unser Schicksal. So wird es sein. Die so argumentiert haben, die das geglaubt haben, die haben gelebt und waren saftvoll und grün bis ins hohe Alter. Spricht es zu uns oder spricht es zu uns? Also ich hoffe, es spricht zu uns, weil es spricht zu mir. Amen. Wenn du gerade aus einer Wüstenwanderung kommst, ich meine, die war jetzt nicht so lang, die sind aus Ägypten ausgezogen, sind nach Kanaan gewandert, hat einige Wochen, Monate gedauert, aber dann waren sie ja in Kanaan. im 4. Mose. Wenn du aus der Wüste kommst und dort Wüstenwasser getrunken hast, vielleicht Wasser aus Kakteen gezapft hast, und welches Gemüse, das du auf irgendeinem Markt gekauft hast, dabei hast, dann sind Weintrauben etwas Erfrischendes. Richtig? Stell dir vor, du kommst aus der Wüste, Wüstenwanderung, in der Nacht war es bitter kalt, am Tag war es viel zu heiß und plötzlich kommt jemand mit einer dicken, fetten Weinrebe, da denkst du dir, genau. Für uns ist die Weinrebe die gute Verheißung, die guten Verheißungen. Weil die Rebe besteht ja aus vielen Trauben. Und diese Trauben sind die Verheißungen Gottes für dich und mich. Deswegen, wenn du die Bibel hineinschaust, lies nicht die verdammte Schriftstellen, denn es steht geschrieben, der Christus hat den Fluch für uns getragen. Diese verdammte Schriftstellen gelten für dich nicht mehr. Es sei denn, du lebst wirklich wie Sau und ziehst dann den Zorn Gottes auf dich. Also wie gesagt, das gibt's natürlich auch, schon klar. Nur ganz grundsätzlich gilt für dich, die Strafe lag auf ihm zu deinem Frieden. Für dich gelten jetzt die guten Verheißungen. Die musst du zur Erkenntnis nehmen. An denen musst du dich laben, wenn du gerade aus deiner Wüste kommst. Ja? Amen. Gut. Eine Schau ist wichtig. Grashüpfer, ihr Lieben, kämpfen nicht. Was haben diese zehn Kundschafter gesagt, als sie auf ihrem Hügel standen und das Volk angesprochen haben? Ja, es ist so, dort gibt's Riesen in dem Land, Riesen, die sind groß, richtig groß. Ich meine, groß, groß. Und wir waren in ihren Augen wie Grashüpfer. Und wir waren auch Grashüpfer in unseren eigenen Augen. Wie haben die sich betrachtet? Als Überwinder, als Sieger mit Gott, als Nachfolger des Riesen aller Riesen, nämlich des Herrn der Heerscharen? Nein, so haben sie sich nicht betrachtet, sie haben sich als Grashüpfer gesehen. Jetzt, wir hatten neulich auch mal einen Grashüpfer. Eigentlich war das kein Grashüpfer mehr, das war ein Heupferd. Das war richtig so, 10 cm Teil, im Wohnzimmer sitzen. Weil jemand, ja, die Terrassentür zu weit aufgemacht hat. Kam dieses Ding herein und hat sich gedacht, ich schaue mal bei denen vorbei. Und da saß das grüne Ding also. Und wer muss sowas entsorgen, ja? So. Komme ich also an und ich habe diesen Grashüpfer, dieses Heupferd vor mir gesehen. Relativ kleiner Kopf, kleine Vorderarme, mit denen kann er nicht allzu viel tun, Riesengebiss natürlich, aber dicke, fette, starke Hinterbeine. Wisst ihr, was er mit den Hinterbeinen macht? Er läuft mit ihnen davon. Und Grashüpfer fressen keine Weintrauben. Die fressen andere Sachen. Was sie genau fressen, musst du selber nachschauen. Wird wohl irgendwas im Gras sein, denn sie sind ja Grashüpfer. Sie sind ja keine Weinhüpfer. Also, was ist deine Schau über dich? Wenn der Herr an uns gefallen hat, dann werden wir diese Probleme bewältigen können. So haben Josua und Kaleb argumentiert. Oder wir sind Grashüpfer. Für uns ist nichts besser, als so schnell wie möglich davon zu hüpfen. Aber ich sag dir mal was. Israel hat damals die Riesen nicht alle besiegt. Deswegen gab es Jahrhunderte später noch immer Riesen. Und David musste 400 Jahre später musste David kommen und musste Goliath besiegen. Weil die Israeliten damals einfach es nicht auf die Reihe gekriegt haben, die Riesen seiner Zeit zu besiegen. Es gab immer noch welche. Also was will ich sagen, warum sage ich das? Löse deine Probleme jetzt, sonst plagen sie dich irgendwann in der Zukunft. Amen. Wenn du weißt, da ist ein Riese in deinem Problem, dann lauf nicht vor ihm davon mit deinen Grashüpferbeinen, sondern sag, okay, ich bin jetzt kein Grashüpfer mehr. Ich bin jetzt, was bin ich jetzt? Ich bin jetzt hier, ich bin jetzt eine Hornisse. Das hat Gott mal benutzt, diese Tiere hat Gott mal benutzt, um die Kanaaniter zu vertreiben vor dem Volk. Kann jetzt nicht mehr drauf eingehen. Was bist du? Wie siehst du dich? Als Grashüpfer oder als Überwinder? Die Frage kannst nur du für dich beantworten. Okay, ich beschließe meine Botschaft mit der Aufforderung und Ermunterung und Herausforderung und Drohung. Kümmere dich um eine positive Schau der Zukunft. Deiner Zukunft. Du kannst nicht eine ganze positive Schau für das ganze Volk haben. Wer weiß, wie das weitergeht. Aber für dich muss es nicht katastrophal enden. Im Gegenteil, bei dir kann es sein, dass du erst richtig aufblühst. Wisst ihr, es gibt Leute, die in der Krise richtig aufblühen. Ja, die werden bedroht, die werden verklagt, die beschießt man mit scharfen Waffen und dann machen die trotzdem weiter, als wäre nichts passiert. Ja, das ist bemerkenswert. Das ist eine Schau der Zukunft, die nicht die schlechteste ist. Gott ist mit mir, wer kann gegen mich sein? Amen? Oh mein, mein, mein. Wenn du noch nicht in den Genuss der wichtigen, großen Weinrebe bekommen bist, nämlich Jesus, dann hast du jetzt die Gelegenheit. Ich gebe dir die Gelegenheit, Jesus in dein Leben einzuladen und einzutreten in dein privatpersönliches, gelobtes Land. Folg Jesus nach und es geht aufwärts mit dir. Also wenn du Jesus annehmen möchtest als deinen Herrn und Erlöser, dann bete jetzt einfach mit. Wir beten alle miteinander. Lass uns mal die Augen zumachen und sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du jetzt von Neuem geboren, sagt die Bibel. Küsse zur Familie Gottes. Und jetzt geht's aufwärts mit dir. Amen. Gottes Segen.